Kinohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tietje Mühlendorf.
Mit einer ganz besonderen Folge der Kilohelden, denn heute haben wir eine echte Premiere. Wir haben das erste Mal einen Gast bei uns, beziehungsweise eine Gästin, sagt man das überhaupt? Korrekt gegendert? Ich weiß es nicht. Bei uns ist Margit Janowski, sie ist Expertin für Gesundheit und Bewegung. Hallo Margit, schön, dass du da bist.
Hallo, ihr beiden.
Hallo, liebe Margit.
Und am Mikro natürlich heute auch wieder Sören Bauer.
Und Tietje Mühlendorf.
Ja. In der heutigen Folge freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass du da bist. Und Sören, du wolltest direkt loslegen.
Genau. Also
dir brennen ein paar Fragen unter den
Nägeln. Mir brennen ein paar Fragen, ganz genau. Margit, du bist ja auf uns aufmerksam worden. Du hattest dann erzählt, dass du 25 Kilo abgenommen hast. Und damit hast du natürlich sofort meine Aufmerksamkeit gehabt. Und damit möchte ich dir gleich als allererstes mal eine ganz fiese Frage stellen.
Mhm.
Warum warst du dick?
Warum ich dick war?
Ja.
Oh, das ist eigentlich eine schräge Geschichte. Als Kind musste ich immer alles aufessen, so wie du.
Mhm.
Ja. Das habe ich gehört. Und nicht nur das, ich musste auch Sachen essen, die ich überhaupt nicht mochte. Jetzt sage ich, die mein Körper nicht mochte, weil er die nicht so gut verstoffwechseln konnte.
Mhm.
Das ist ein Thema.
Dann, zum Beispiel, was waren das für Sachen?
Mein Körper kann nicht so gut Fette verarbeiten. Jetzt weiß ich, warum.
Ja.
Weil das an einer Blinddarm-OP gelegen hat. Die ist damals nach hinten losgegangen und dadurch hat mein Darm einen kleinen Schaden erlitten.
Ja.
Und deswegen möchte ich hier auch unbedingt mitteilen, wie wichtig die Darmflora auch beim Abnehmen ist und auch für den Stoffwechsel. Weil wenn man die Darmflora auch falsch füttert, sag ich mal, dann hat man die falschen Bakterien oder die falschen, ja, die falsche Darmflora.
Ja. Davon habe ich in einer Folge schon mal was erwähnt, dass ich, glaube ich, irgendwas gehört hatte, dass Darmbakterien von schlanken Menschen eingesetzt wurden,
genau,
in den Darm von dicken Menschen, dass es tatsächlich geholfen hat. Ne?
Absolut, das hilft absolut. Habe ich mich auch ganz doll mit befasst, weil das mein Thema war, weil ich ja 30 Stunden die Woche früher unterrichtet habe als Trainerin.
Mhm.
Heftige Kurse wie so Pump oder so Langhandeltraining, Spinningkurse. Und ich hatte immer noch meine 25 Kilo drauf. Ich habe alles gemacht und getan und es passierte bei mir nichts. Mhm. Bis ich dann entdeckt habe, aha, es liegt an meinem Stoffwechsel. Genau. Was aber noch dazu kommt, warum ich dick war, war nicht nur das. Meine Mutter hatte auch ständig das Thema Abnehmen. Und weil ich dann ein dickes Ding war, sag ich jetzt mal, musste ich mit ihr echt dann schon die ganzen Diäten durchmachen, die es früher gab. Ich musste schon mit 9 schwarzen Kaffee trinken.
Oh.
Und ich kann jetzt noch diese Diäten runterbeten, weil ich das mit ihr zusammen machen musste.
Koffein ist doch Gift, das können Kinder doch überhaupt nicht verstoffwechseln.
Ja. Nee, das war so. Also hier nur mal vorweg, ich will meiner Mutter gar nichts Böses.
Sie hat nach bestem Wissen sicherlich gehandelt.
Genau.
Also um Gottes Willen.
Ja, und dadurch ist so ganz... Ja, es ist passiert, dass ich so kein richtiges Essverhalten gelernt habe.
Mhm.
Also dadurch wusste ich gar nicht mehr, ja, eigentlich eher eine Störung mir angezüchtet habe.
Warum, genau. Kurze Zwischenfrage, warum ist es mit diesen Darmbakterien nicht so bekannt? Warum weiß kaum jemand davon?
Das ist wirklich, ich finde es wirklich eine Schande, dass sich auch viele, viele Ärzte damit gar nicht auseinandersetzen. Deswegen lerne ich gerne von Ärzten, die über den Tellerrand schauen. Oder Experten, die Experten geworden sind, weil sie selber eben eine Krankheit hatten. Keiner konnte helfen. Und dann haben die sich halt damit auseinandergesetzt. Und deswegen höre ich mal gerne Kongresse eben von Leuten, ja, die sich da weitergebildet haben. Genau.
Okay, also das heißt, du bist nicht dick geworden, weil du irgendwie zu viel Süßigkeiten oder sonst was gegessen hast, sondern du hast relativ normal in Anführungsstrichen gegessen, aber musst halt einmal das aufessen. Das heißt, du bist dicker geworden und hast dich selber vielleicht sogar gefragt, warum werde ich dick?
Sagen wir es mal so, ich musste mir manchmal von einer Heilpraktikerin anhören, so nach dem Motto, ich esse zu gesund. Aber, weil ich ja oft mit dem Bauch dann auch zu tun hatte. Aber nein, ich habe auch dadurch, dass ich kein Essverhalten gelernt habe, und das auch alles, doch durch die Essstörung habe ich dann doch auch Schwierigkeiten gehabt, manchmal mich mit dem Essen zu maßregeln, sage ich jetzt mal. Also ich bin eine emotionale Esserin.
Ja.
Ich merke, wenn ich jetzt mich sehr überfordere, wenn ich über meine Grenzen gehe, was ich super gerne mache, merke ich, muss ich mehr essen. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, muss ich mehr essen. Und das ist wiederum jetzt positiv, weil ich damit umgehen kann. Genau.
Wenn du mit Menschen zusammen bist, musst du mehr essen?
Nein, die mir nicht gut tun.
Du sagst, du musst essen, wenn Menschen um dich rum sind, die dir nicht gut tun. Woran bemisst du das oder woran merkst du, dass Menschen dir nicht gut tun?
Sagen wir es mal so, ich merke es hinterher, wenn ich zum Beispiel mit jemandem essen war, bin eigentlich völlig satt und gehe nach Hause und muss weiter essen. Dann frage ich mich, was ist das?
Okay.
Ja.
Also im Nachgang praktisch, im Nachgang. Der Mensch schon weg ist, dann musst du noch weiter
genau.
essen.
Genau, das ist oft dieses Danach. Und das ist genauso, wenn ich mich überfordere, das heißt, wenn ich mute mir manchmal sehr viel zu, das macht mir alles sehr viel Spaß, mein Job, da gehe ich echt gerne ganz doll über die Grenzen. Und wenn ich das mache und nicht auf mich achte, dann sagt mir mein Essverhalten momentan Bescheid, hier, stopp. Jetzt kann ich damit umgehen. Aber früher nicht, da war ich dem ausgeliefert.
Oh, kenn ich also so gut, ja.
Das heißt, da wir hatten ja in einer Folge schon darüber gesprochen, sich etwas anfressen, um etwas zu kompensieren. Das heißt, du hast dir dann immer ein bisschen dickes Fell angefressen.
Genau.
Ja, im Nachgang, weil im Nachgang ist ja der Mensch schon weg. Also das heißt, er ist ja eigentlich keine Gefahr mehr für dich. Und du hast es angefressen für das nächste Mal wahrscheinlich.
Genau. Und dieses Dicksein war früher, denke ich, auch on the top ist es noch zusätzlich ein Schutzfaktor.
Mhm.
Das denke ich auch. Genau.
Ja, davon bin ich überzeugt. Also das sagte meine Therapeutin ja auch zu mir, als ich abgenommen habe. Du nimmst jetzt ab, weil du brauchst nicht mehr den Schutzpanzer.
Genau. Hm? Doch, das merke ich auch ganz viel bei meinen Kunden.
Mhm. Das hatte ich auch in einer anderen Folge schon erzählt, dass ich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach gemerkt habe, ja, zum einen brauche ich diesen Schutzpanzer nicht mehr und Emotionen kommen viel besser an mich heran, also positive wie negative. Ich spüre das Leben viel intensiver und das macht Spaß.
Wichtig ist deswegen auch, das merke ich bei meinen Beratungen, was ist in der Kindheit passiert oder was ist im Leben passiert, warum auf einmal Menschen anfangen zu essen. Deswegen ist es wichtig zwar auch den Ernährungsplan zu überdenken, aber auch vielleicht an sich zu arbeiten. Also das ist auch eine ganz wichtige Information, wenn man merkt, man nimmt nicht ab oder es passiert nichts. Da merke ich einfach, dass durch die Beratung die Leute oft an ganz andere Sachen rankommen und aufarbeiten.
Und dass das eigentliche Problem gar nicht das Essen an sich ist, sondern irgendwas anderes
genau.
dahinter steckt.
Genau, es ist einfach nur ein Auslöser.
Hm. Klar, das ist, wie du ja auch schon gesagt hattest, wenn man sich alleine fühlt, Essen ist immer verfügbar. Es ist immer eine Kompensation, das Essen. Und da du ja schon sagtest, du musstest von 9, glaube ich, hattest du gesagt, an schon abnehmen. Das heißt, die Frage, warum du abnehmen wolltest, stellt sich fast gar nicht, weil du immer abnehmen wolltest.
Genau.
Und dann hast du aber was entdeckt, wie du abnehmen kannst. Und das darfst du uns nochmal Hörern, Zuhörern erzählen. Genau. Was hast du denn gemacht, dass du 25 Kilo abnehmen konntest?
Genau. Mir hat in der Tat geholfen, das Fasten. Das habe ich sehr früh gemacht, um damals wirklich nur abzunehmen. Aber Fasten ist wesentlich mehr. Also es kann viel mehr. Und dann habe ich eine Stoffwechselkur entdeckt. Da war ich ja skeptisch, weil ich dachte, die wollen ja nur ihr Gedöns verkaufen an ganzen Vitalstoffen und Co. Dann habe ich es aber doch ausprobiert, weil ich dachte, na, wer nicht wagt, gewinnt nicht. Und tatsächlich hat es das gebracht. Und das ist eine Kombination, das sind 6 Wochen. Und dann nimmt man Globulis und Vitalstoffe. Und das hat meinen Stoffwechsel echt angeschubst.
Das heißt, du hast die 6 Wochen über gar nichts gegessen?
Doch. Okay. Nee, Fasten ist ja wirklich, ich mache das Originalfasten. Das ist was anderes als die Stoffwechselkur.
Okay.
Ich mache mal Fasten nach Buchinger. Da gibt es ja auch verschiedene Fastengeschichten. Und die Stoffwechselkur, was ich bei der Stoffwechselkur noch besser finde als beim Fasten, dass man da eine Ernährungsumstellung lernt.
Okay, weil man den Körper quasi einmal resettet und dann nochmal von neu, von Grund auf wieder anfängt.
Genau, am Anfang habe ich ja erst gedacht, dieses Konzept, das geht ja gar nicht, weil das sind so Sachen, die man eigentlich nicht macht. Aber ich habe es einfach ausprobiert und in der Kur ist das super toll. Und während der Kur gewöhnt man sich auch Gewohnheiten an. Das hattest du auch mal gesagt, Sören, wenn das Zähneputzen hier dein Stick hier als Gewohnheit wird. und da ist die Chance, dass man gesunde Essensverhalten mitnimmt, weil die Kur einfach länger geht.
Mhm. Das fand ich gut. Wenn du fastest, wie lange fastest du?
Ich faste, ich gehe nach Gefühl. Ich kann gut fasten, bin ja guter Futterverwerter. Von daher faste ich immer zwischen 8 bis 15 Tage oder mal 20. Aber
15 Tage, wo du nichts isst.
Genau, ich nehme aber eine Suppe zu mir, aber das Gemüse ist ausgekocht, also nichts Festes, weil der Darm kriegt ja Ruhe, weil sobald der Darm wieder was zu arbeiten bekommt, fängt er ja an zu arbeiten. Mhm. Damit unterbricht man wieder diese Fastengeschichten. Mhm. Und man kann auch mit Säften arbeiten, frisch gepresster Saft, aber dann schön verdünnt mit Wasser.
Mhm. Wow, ja, lustig. Du hast ja auch Erfahrung mit Fasten.
Ja, natürlich nicht so lange. Ich habe ja immer nur meine 16 Stunden und manchmal auf 32 Stunden Fasten gemacht. Also 15 Tage, da bin ich noch weit von entfernt, 15 Tage nichts zu essen. Aber vielleicht sollte ich das mal probieren.
Ich habe mal 9 Monate lang nichts gegessen und dann wurde ich geboren.
Ich wollte gerade sagen. Genau, so ist es. Ne?
Nee, aber ich hatte überhaupt null Erfahrung. Also ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung, habe ich mir noch nicht rangetraut.
Doch, also es ist wirklich toll, weil Fasten wirklich mehr ist. Ich sage ja auch immer so eine Verjüngung und es heilt einfach auch sehr. Man sieht danach aus wie frisch gepflückt.
Ja.
Die Haut und alles. Also ist schon eine ganz tolle Geschichte.
Ja. Lustig, ist es von der Natur so vorgesehen, dass wir immer wieder mal fasten? Also wenn der Körper wirklich dann auch optisch so positiv reagiert?
Absolut, das sitzt bei uns in der Gene drin. In der Steinzeit, da gab es nicht jeden Tag zu essen. Da musste man morgens erstmal 20 Kilometer sich das Frühstück zusammensuchen.
Sirons Lieblingsthema. Ich habe schon gedacht, in jeder Folge muss der Säbelzahntiger kommen.
Ja, genau.
Da ist er.
Aber es ist ja wirklich so. Und daher ist das ein Programm, was der Körper kennt. Im Gegenteil, der braucht das. Die Kriegsleute, ehrlich gesagt, hatten nicht Diabetes und Co. Ne? So muss man sagen.
Ja, die Welt war noch nie so übergewichtig wie jetzt. Ne? Das ist wirklich das allergrößte, bedrohlichste Gesundheitsproblem, das Übergewicht. Wahnsinn. Ja, der Körper ist gar nicht dafür ausgerichtet. Warum um alles in der Welt ist die Evolution so langsam und passt sich nicht mal an diese Situation, an dieses Überangebot an Nahrung an?
Ja, ja, gut, ein perfektes System komplett zu rebooten ist natürlich schwierig und der Körper ist ein perfektes System und wir verhunzen es ja nur.
Wir werden aber auch nicht unterstützt. Ich meine, es wird ja immer noch gesagt, ist 5-mal am Tag und wenn man sich die Ernährungspyramide anschaut, dann muss man erstmal schauen, von wem wurde die gesponsert.
Ja, wobei, da möchte ich nochmal sagen, wenn du sagst, wir werden nicht unterstützt. Ich finde auch ein Problem ist, dass jeder jetzt die Verantwortung abgibt und sagt, ja, hat mir ja keiner gesagt. Nein, auch früher hat es ja einen keiner gesagt. Also man ist ja schon für sich selber auch verantwortlich.
Ja, das stimmt. Aber wenn du dich auf Informationen verlässt, von denen du glaubst, okay, die werden jetzt im Auftrag der Regierung rausgegeben von der deutschen DEG.
Gesundheit der Ernährung.
Ja, genau. Dann verlässt man sich ja eigentlich darauf. Aber wie du schon sagst, also im Grunde hat die ganze Ernährungsindustrie, die ganze Lobby, auch die Pharmaindustrie überhaupt kein Interesse daran, dass wir als Bevölkerung uns gesund ernähren.
Das ist ja, mein Spruch.
Nicht. Ach so, Entschuldigung.
Nein, natürlich nicht. Es geht ja immer um Geld und deswegen, ich habe das ja auch schon mal in einer Folge gesagt, die Lebensmittelindustrie sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, Frühstücke wie ein König. Und das ist totaler Blödsinn, weil absolut. In der Säbelzahntigerzeit gab es kein Frühstück und wenn waren es die Reste vom Vorabend, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jeden Tag Frühstück hattest, lag bei 10%.
Ja, und vor allen Dingen keine Brötchen mit Käse und Wurst da oben drauf.
Nee, das kommt noch hinzu. Also das Thema Milch ist ja nochmal ein anderes Thema. Mhm. Die Kuhprodukte sind ja für Kinder. Und wenn wir als Erwachsene jeden Morgen dann schön Müsli mit Milch trinken, liegt schon in der Natur der Sache, dass es für uns nicht gesund ist oder nicht gut ist.
Genau, absolut.
Ja, so. Okay, also. Das heißt, du hast festgestellt, was für dich ganz gut funktioniert. Das ist ja auch das, was wir sagen. Wir wollen ein bisschen inspirieren. Wir wollen den einen oder anderen Hinweis geben. Aber jeder muss ja seinen Weg finden. Und denn du hast ja auch schon gesagt, was du so unternommen hast. Und wie hältst du jetzt dein Gewicht?
Es ist eine tägliche Herausforderung, nach wie vor. Ich halte mein Gewicht, indem ich schon natürlich versuche, möglichst mich gesund zu ernähren. Es schmeckt mir ja auch mittlerweile.
Das gesunde Essen.
Genau, das ist ja auch noch das Thema, was ich...
Möchtest du noch eine Kirsche oder eine Erdbeere oder so?
Ja, die stehen hier wirklich vor mir. Sehen sehr lecker aus. Planen ist ein großes Thema. Also ich sage immer, desto voller mein Kühlschrank ist, desto dünner bin ich. Desto leerer mein Kühlschrank, desto dicker. Das habe ich einfach festgestellt.
Ja, macht Sinn.
Als zu der Zeit Aktenordner bei mir im Kühlschrank standen, so sag ich mal. Mhm. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Tag, einen Gesundheitstag und habe Power da durch, versuche ich mir auch Pausen zu nehmen. Das sage ich den Firmen auch. Nehme mir was mit, weil die meisten Kantinen, das Essen ist meistens gruselig.
Ja, ja.
Also planen, einkaufen oder zu gucken, ich bin jetzt in der Innenstadt, wo kann man da vernünftig essen? Also was ist vernünftig, aber eben gesünder essen.
Und was machst du in der Innenstadt? Gehst du zur Salatbar im Supermarkt? Oder?
Genau, entweder eine Suppe oder genau sowas. Hm. Oder ich nehme wirklich immer ganz oft was mit.
Gibt es irgendwelche Convenience-Produkte? Also nicht jeder Supermarkt hat jetzt eine Salatbar, wo du dann sagst, okay, das nehme ich jetzt mit oder das kommt für mich in Frage. Also ich habe dann immer so eine Dose Thunfisch genommen für einen Notfall.
Das ist perfekt. Oder Eiweiß, was? Eiweiß macht satt.
Aber nur im eigenen Saft, nicht mit Sonnenblumenöl.
Sehr gut. Ich glaube, du kennst dich besser aus als ich.
Ja, nur mit der Anwendung hapert es dann noch. Nein, ich kenne mich auf keinen Fall besser aus als du.
Und was ich mache, natürlich Bewegung. Wenn ich viel unterrichte, habe ich auch gelernt, ein Ruhetag. Aber jeden Tag Bewegung, das ist so, so wichtig. Und wenn es nur eine Viertelstunde um Block ist, das Thema Entspannung oder Stressabbau ist auch ganz wichtig. Ich habe mir vor 17 Jahren ein Tiny House gekauft, mitten in der Natur an der Elbe. Ja, ich brauche das Barfußlaufen, in der Elbe floaten, dann schwimme ich dann diese Strömung, lass mich einfach einfach im Hier und Jetzt. Das Thema Entspannung ist mega wichtig, weil wenn der Körper vollgestopft ist mit Adrenalin und Cortisol, dann kann der nicht abnehmen, zum Beispiel. Auch das. Und ja, das sind so meine.
Wie viel Entspannung, kann man jetzt sagen, nimm dir eine halbe Stunde am Tag oder gibt es da irgendwas oder je nach Bedarf?
Ich versuche immer einmal am Tag zu meditieren für 20 Minuten. Gelingt mir mal, ja, mal mehr, mal weniger. Das auf jeden Fall. Und ich versuche mir dann auch wirklich zu sagen, das ist jetzt mein freier Tag im Kopf. Mhm. Weil mir passiert es auch ganz oft, dass ich dann an meiner Butze bin, so nenne ich die immer liebevoll, und denke, oh, ich müsste ja jetzt eigentlich ein Angebot schreiben und jetzt schraube ich hier gerade am Zaun herum und repariere den. Ja. Dass ich dann sage, nein, das ist jetzt ein Tag für mich im Hier und Jetzt, handwerklich arbeiten, das ist auch was Schönes, finde ich.
Aber gelingt dir das? Hast du da einen Tipp, wie ich jetzt meinen Kopf abschalten kann? Also wenn ich dann denke, oh, ich muss jetzt aber noch die Umsatzsteuererklärung machen und so weiter und so fort. Wie hast du da einen Tipp, wie man den Kopf abschaltet und wirklich fokussiert auf sich selbst?
Also ich rede dann wirklich mit mir auch laut und sage so, Margit, wenn du jetzt den Zaun reparierst, kannst du sowieso nicht gleichzeitig ein Angebot schreiben. So, lass es doch.
Aber du kannst beim Zaun reparieren über das Angebot nachdenken.
So, zum Beispiel. dass man wirklich sagt oder den Timer nimmt und sagt wirklich, diese 2 Stunden sind meine Stunden. Da sitze ich jetzt ohne schlechtes Gewissen im Café und gucke so, wer so guckt. So. Mhm.
Du hast ihm gesagt, du sagst das laut zu dir. Warum sagst du es laut zu dir?
Ja, ich muss das manchmal wirklich mit mir so laut sagen, weil es stresst mich. Also das ist das, was mir dann auch echt schlechte Laune macht, wenn ich denke, oh, jetzt mache ich hier schon wieder an, wie gesagt, am Zaun herum oder am Rasen und eigentlich müsste ich ja das Angebot schreiben oder ich könnte ja beruflich viel weiter sein. Wir hören das, das hören meine Freundin ständig. Wenn ich diese Butze nicht hätte, weil die hat ja auch, da muss man ja auch viel arbeiten und was machen. Und ich sag mir das wirklich dann ganz bewusst. So, das ist jetzt so eine Routine geworden und das funktioniert.
Ich frage aus dem Grunde, weil ich halte das für eine gute Idee, sich Dinge laut zu sagen, weil wir denken immer, aber es bleibt natürlich viel besser im Kopf, man merkt es sich selber viel besser, wenn man es laut ausspricht und da man selber ja am besten weiß, was man lernen sollte, sollte man es auch selber laut aussprechen. Mhm.
Ja, ist, glaube ich, auch so ein psychologischer Trick. Da hat man das Gefühl, jemand anderes erzählt einem das und dann nimmt man es vielleicht ernster, als wenn man es selbst sagen würde.
Genau.
Das mache ich. Ich rede manchmal mit mir selber so, als wenn ich mit einem Kunden rede. Da geht das auf einmal. Da habe ich die besten Tipps.
Das Lustige ist ja auch, man muss sich ja selbst mal die Frage stellen, also selbst in Problemsituationen, da habe ich dann oftmals keine Idee, wie ich die lösen soll. Mhm. Und dann stelle ich mir selbst die Frage, was würde ich denn jemand anderem jetzt raten?
Das ist
und ich komme sofort auf die Idee.
So ist es.
Nein, völlig
ist
bekloppt.
So. Ja, ja, es ist so. Ich bin auch mit meinen Kunden viel liebevoller als mit mir selber. Also, ist so.
Na, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, ja.
Du arbeitest ja seit über 30 Jahren im Bereich Gesundheit und Bewegung. Jetzt haben wir über deine persönliche Geschichte ja was gehört, warum du dick warst und wie du es geschafft hast. Aber was war denn für dich der entscheidende Moment, wo du gewusst hast, ja, genau das möchte ich jetzt beruflich machen?
Weil es mir oder ja, es hat mich so bereichert, dieses Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit, Bewegung, Ernährung. Und ich merke, ich bin ja ein komplett neuer Mensch geworden.
Ja.
Ich komme aus dem Dorf und die haben mich nicht mehr erkannt beim Klassentreffen. Die wussten lange nicht, wer ich war.
Echt, diese fremde Frau, die da auf unsere Kosten trinkt.
Am Lachen irgendwann haben sie es erkannt. Aber und ich habe ja so viel mehr Energie. Ich könnte auch die Holzhütte gar nicht alleine bewerkstelligen, wenn ich diese Kraft nicht hätte. Und ja, diese Lebensfreude, man kann ganz andere Sachen anziehen. Also das ist, und das habe ich gedacht, das ist ein toller Wunsch, den weiterzugeben. Und bei meinen Freundinnen habe ich ja angefangen. Und das macht Spaß, Menschen einfach happy zu machen und glücklich. Also ja, ist ganz toll, weil ich auch ganz viel zurückkriege.
Cool. Stimmt. Ja. Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man sie teilt.
Oh, was für romantische Worte. Wie hat sich denn dein Ansatz im Laufe der Jahre verändert, also in der Praxis? Was ist heute zum Beispiel anders als vor 20 Jahren? Musst du heute anders mit Menschen sprechen als vor 20 Jahren? Ich kann mir vorstellen, dass einfach auch das Wissen und Verständnis um zum Beispiel Ernährung und Bewegung leider Gottes weniger geworden ist, als es noch vor 20 Jahren war. Also wenn man jetzt mal vergleicht, was Leute in ihrem Einkaufswagen haben, sind es doch andere Dinge, deutlich weniger Gemüse zum Beispiel als noch vor 20 Jahren. Ist das auch in deiner Arbeit zu spüren?
Ja, also mich erschreckt es halt immer wieder, dass viele Leute einfach so selbstverständlich diese Sachen kaufen, die man auch kaufen kann. Aber es ist einfach so, was ich feststelle, die Menschen haben oft überhaupt keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und die wissen gar nicht, was in dieser Packung noch alles drin ist.
Es guckt keiner irgendwie auf die Rückseite mal, genau, auf die Inhaltsstoffe. Ne?
Naja gut, wie viele allgemeine Geschäftsbedingungen liest du, die du permanent...
Naja, AGBs sind aber noch ein bisschen was, ja natürlich, eigentlich kaum welche, aber bei solchen Sachen, da gucke ich schon, wie viel Kalorien, lohnt sich das jetzt, mir die Pizza reinzupfeifen irgendwie? Wie lange muss ich da früher auf dem Crosstrainer stehen, um die wieder wegzuarbeiten?
Hast du das früher auch getan, darauf zu gucken?
Nein, von meiner Reduktion nicht. Nein, genau. Auf keinen Fall.
Genau.
Aber es haben sich ja auch die Inhaltsstoffe verändert. Wenn man jetzt mal eine Pizza von heute nimmt und eine Pizza von vor 20 Jahren nimmt, dann haben die Inhaltsstoffe miteinander nicht mehr so wahnsinnig viel gemein.
Das Brot und diese ganzen Weizengeschichten, die waren früher verträglich. Das war ein originaler Weizen. Aber heutzutage sind ja so viele Sachen dazugeführt, damit es eben auch 2 Jahre in der Verpackung leben kann oder haltbar. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe das große Glück, dass ich in der Nähe von meiner Butze einen Garten habe, wo ich ernten darf, also Gemüse. Mhm. Und da hatte ich Tomaten. Und ich hatte eine Tomate irgendwann mal im Supermarkt gekauft. Und irgendwie, in der Butze bin ich ja nicht immer, kam ich wieder und habe gedacht, Mensch, diese Tomate, die ich gekauft hatte, sah noch nach 6 Wochen aus wie neu. Und diese Tomaten, die ich geerntet habe, waren schon nach 3 Tagen einfach völlig hinüber.
Ja.
Und dann frage ich mich, was ist in dieser Tomate drin, warum die, also, ja, dass sie immer noch so neu aussieht. Also
es gab ja auch mal so ein Experiment mit einem Cheeseburger, der einfach ein Jahr irgendwo liegen gelassen wurde und der sah nach diesem Jahr immer noch aus wie am ersten Tag.
Mhm. Echt?
Das ist kein Essen.
Mhm, genau.
Von Burger King oder McDonald's?
Ich hole mir hier keinen Prozess an den Hals, ich sage gar nichts.
Sehr gut, okay.
Das ist das Problem, womit der Körper nicht fertig wird, mit diesen Zusatzstoffen. Damit kann der nichts anfangen. Und dann fragt er sich, was soll ich denn damit? Und das lagert er dann ab, gerade im Fett.
Mhm.
Und das wabert dann immer im Körper herum.
Mhm.
Und das ist nicht so gut.
Ist es schwieriger, den Leuten heutzutage gesunde Ernährung beizubringen? Ist das Grundwissen über Ernährung schlechter geworden?
Nee, das ist auch wieder menschabhängig.
Ja.
Ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen ja Interesse haben. Also es gibt die haben wirklich wahnsinnig Interesse, aber es gibt auch Leute, die sich überhaupt nicht interessieren.
Also ich hatte ja auch so eine die Diabetes-Karriere. Ich hatte mir ja einen eingefangen damals, hatte ja bei meiner Diagnose einen HbA1c, also einen Langzeitdiabeteswert von 11,9. Und da wurde ich auch zur Ernährungsberatung geschickt. Und die hat mir dann allen Ernstes erzählt, ich soll doch keine Cola trinken und ich soll Schokolade weglassen. Da habe ich gedacht, na, super. Jetzt, ernsthaft? Mhm. Das ist jetzt die Ernährungsberatung und dafür kriegt diese Frau Geld von der Krankenkasse? Das kann es doch irgendwie nicht sein. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich bei einem Informationsabend, also eine Klinik wollte mir unbedingt eine OP, eine bariatrische Operation anpreisen und verkaufen, wo ich dann auch gedacht habe, so, nein, warum soll ich das tun? Das ist ein schwerer Eingriff in den Körper. Richtig. Ich will gar nicht leugnen, dass es für viele Leute der letzte Ausweg ist, aber bei mir war es mit dem BMI von 42 gerade mal medizinisch angezeigt, aber nicht nötig, zumal ich dachte, diese Wette, dieses Versprechen, die diese Operation mir gibt, nämlich 60% meines Übergewichts zu verlieren, habe ich mal durchgerechnet, in meinem Fall wären es 42 Kilo gewesen, das schaffe ich auch ohne OP.
Sei froh.
Und das habe ich auch ohne OP geschafft. Ja. Aber
und
ich
noch
dachte,
mehr.
Und ja. noch mehr. Aber ich dachte mir, warum werden so leichtfertig diese Operationen verschrieben? Mhm. Und da wurde mir auch noch gesagt, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen. Die Krankenkasse verlangt eigentlich ein psychologisches Gutachten, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da können wir auch diese 6-Monats-Frist umgehen, die Sie jetzt auf konservative Weise versuchen sollten, Gewicht zu verlieren. Machen Sie sich keine Sorgen, das kriegen wir auch so hin, das faken wir. Da habe ich gedacht, wie verantwortungslos seid ihr? Ich meine, ich finde es ja legitim, wenn irgendwie ein Unternehmen wie ein Krankenhaus auch Geld verdienen möchte, aber nicht auf meine Kosten, nicht auf Kosten meiner Gesundheit. Und was ich auch, das war der eigentliche Punkt, bei diesem Informationsabend waren viele Leute, und da kommen wir zu deinem Punkt zurück, Sören, die Verantwortung abgeben wollten an die Klinik, die gesagt haben, ja, aber ich mache keinen Sport, habe ich keinen Bock drauf und nee, auf meine Cola verzichte ich auch nicht. Also Leute auch mit einem unglaublich kleinem Wissen über Ernährung und Bewegung, die dann da saßen und mit dem Anspruch, ja, Krankenhaus, mach mich jetzt bitte gesund.
Das ist leider ganz oft, dass die Leute zum Arzt gehen und lieber sich eine Spritze für den Rücken holen, anstatt selber was zu machen.
Das Gleiche haben wir jetzt ja auch beim Abnehmen. Es gibt ja die Abnehmspritze, wo die Leute ja auch sehr viele Kilos mit abnehmen. Hm. Was hältst du davon?
Ich habe mich auch noch nicht so doll damit auseinandergesetzt, aber das, was ich da gelesen habe, würde ich drauf verzichten, sagen wir es mal so. Weil es ja wirklich für die Diabetes gedacht. Und das macht ja wieder was. Das ist ja ein Eingriff im Körper mit der Spritze. Also von daher halt.
Und das Gewicht
davon.
Kommt ja schnellstens wieder zurück, sobald man diese Spritze irgendwann absetzt.
Genau. Wenn man eben, das ist ja eben das A und O, wenn man an seinem Verhalten nichts verändert, an seinem Leben, dann kommt das Gewicht wieder. Das ist egal, was man macht.
Na gut, aber die Industrie wird nicht faul, Geld zu verdienen.
Nein, und ich finde es auch wirklich erschreckend, genau die Erfahrung, die du machst. Ich möchte hier keinem Arzt an den Karren tüddeln. Es gibt Ärzte, die bilden sich weiter und es gibt Ärzte, die bilden sich nicht weiter aus. Und die Ärzte, mit denen ich zu tun habe, die sagen selber, was die da lernen. Die lernen da nichts mehr. Das ist das Thema. Die lernen oftmals Tabletten zu verschreiben.
Mehr als die Hälfte der Menschen auf der Welt ist übergewichtig. Mhm. Mehr als die Hälfte.
Wow.
Und das finde ich wirklich Wahnsinn. Aber gut, kommen wir
mal. Wenn du dann noch die armen Länder dazu rechnest, wo wirklich Hungersnöte sind, die fallen ja damit rein. Wenn du die rausrechnen würdest, bist du ja wahrscheinlich bei 70-80% Übergewicht in den westlichen Ländern.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Das ist ja auch interessant, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn man sich mal Videos aus den 70ern, 80ern ansieht, die ja jetzt nicht so häufig sind wie heute, man sieht eigentlich kaum übergewichtige Menschen auf der Welt. Neulich habe ich gerade was gesehen, ein Foto von einem Mann, der früher ausgestellt wurde, Ende des 19. Jahrhunderts. Der ist durch die Welt getourt als dickster Mann der Welt. Mhm. Heute würde der auf der Straße überhaupt nicht auffallen.
Wow, ja.
Gut, aber wir wollen uns ja bewegen. viele unserer Zuhörer haben natürlich Bürojobs, sitzen am Schreibtisch und mit Übergewicht gehen ja auch ganz häufig, auch ohne Übergewicht ja schon, Rückenschmerzen einher.
Mhm.
Was sind deine Top 3 Tipps, um das zu umgehen?
Also wenn man eine sitzende Tätigkeit hat, hilft es wirklich schon mindestens alle halbe Stunde mal aufzustehen. Wirklich Bewegung in den Alltag rein zu tüddeln. Jetzt, sei es das Treppenhaus, sei es das Glas Wasser, was lieber in der Küche steht, zum Kollegen hingehen, anstatt eine Mail zu schreiben, wenn es möglich ist im Büro. Wie sagt man, eine Bushaltestelle vorher aussteigen oder mit dem Fahrrad oder gehen. Also das hört sich vielleicht auch schon so abgenudelt an. Es hört sich auch wahnsinnig einfach an, ist es auch, aber es sind Sachen, die tatsächlich viel bringen. Es ist einfach Fakt.
Also zum Beispiel einfach mit dem Raucher nach unten gehen.
Genau das.
Sich mit ihm unterhalten, ohne selber mitzurauchen natürlich.
Okay. Ja,
ich war jetzt nicht wie Werbung fürs Rauchen machen, Gottes Willen. Aber ja, genau genommen hat man dann nach einer Dreiviertelstunde diese kleine Pause. Man kriegt vielleicht auch noch wertvolle Firmeninformationen von den Kollegen.
So ist es.
Ist auch noch mal kurz an der frischen Luft, stellt sich nicht genau in den Rauchkanal rein. Das wäre eigentlich am besten. Also müsste man eigentlich diese Pausen einführen.
Mhm. Was ich ja oft mache im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass ich eben ja motiviere, die Teamsitzung im Stehen zu machen oder im Gehen. Das wird auch teilweise wirklich gut erfolgreich umgesetzt, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt um den See. Wenn das eine kleine Gruppe ist, geht es ja auch immer. Und ja, immer einfach aktiv bleiben.
Siehst du, da kommt wieder die Beraterin von Firmen durch, ne? Sofort, so. Ja. Sehr gut.
Hast du einen persönlichen Lifehack, was das Abnehmen, Fasten und Entgiften angeht? Also, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine Shortcut, so kann man jetzt das Fasten zwischendurch, ist sowas überhaupt sinnvoll, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal einen Tag eine Fastenkur, einfach um meinen Körper wieder ein bisschen zu resetten, zum Beispiel nach den Feiertagen oder so, wo es dann ja auch viel mehr auf dem Tisch gab, als es sollte, dass du dann sagst, okay, einen Tag jetzt mal gar nichts essen?
Also da ist ja jeder wieder anders. Also wenn, dann faste ich richtig, weil die ersten 3 Tage sind immer leider immer die schlimmsten, können die schlimmsten sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich würde dann raten, einfach so eine Gemüsesuppe zu kochen. Ja. Da hat man viel Flüssigkeit, man hat eben ein bisschen Gemüse. Das hilft immer schon, so was Leichtes vielleicht auch zu essen.
Ja.
Also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, oder ein Stück Obst, sowas.
Mein Bruder hat das gemacht, also ich habe selbst noch nie gefastet, aber mein Bruder hat das mal gemacht und der fing dann so an zu stinken.
Ja, das ist so, man entgiftet wahnsinnig. Es ist wirklich so. Es ist unglaublich, was so alles passiert.
Wie meint ihr das mit Stinken?
Der hat so einen ganz komischen Körpergeruch bekommen. Dünstet. Also, ja, er hat so ausgedünstet. Ich kann gar nicht beschreiben, was das war, aber ich war so, okay.
Ja, das ist so, bei der Stoffwechselkur auch.
Also, und hört das denn auf? Also,
ja, das hört auf.
Mhm. Okay.
Also ich hatte auch ganz erfolgreich, ich sah aus wie ein Streuselkuchen, 1000 Millionen Pickelchen im Gesicht, herrlich.
Ja.
Aber es ist ja ein gutes Zeichen, dann kommt das raus. Passieren auch noch mehr merkwürdige Sachen, aber die erzähle ich jetzt lieber nicht.
Okay. Was sind Alltagsgewohnheiten, die viele unterschätzen, wenn es um langfristige Gesundheitsziele geht? Also ich gehe mal davon aus, Treppensteigen gehört mit dazu, aber was sind noch so kleine Alltagsgewohnheiten, die viel bringen, wenn man sie sich angewöhnt?
Trinken finde ich immer auch sehr, sehr wichtig, weil es dem Körper gut tut. Der braucht die Flüssigkeit, auch die Faszien brauchen Flüssigkeit. Das Gehirn.
Wir reden von Wasser, ne?
Von Wasser,
ja. Mhm,
genau, kein Alkohol.
Mhm. Ich würde es nochmal durchstellen, ja. Mhm.
Genau, und was ich auch eben schon gesagt habe, so versuchen, echt Bewegung ins Leben reinzubringen. Die Kleinigkeiten sind es. Und wenn man zum Beispiel jeden Tag eine Viertelstunde geht und das in der Woche hochrechnet, da kommt echt einiges zusammen. Wenn man dann auch ein bisschen Kalorien zählen möchte, dann summiert sich das. Ja.
Okay. Gibt ja Menschen wie mich, die brauchen ein Ziel. Was wäre denn, also die nächste Eisdiele wäre nicht das beste Ziel für die tägliche Bewegung. Was wären denn so Tipps für dich, wenn jemand wie ich jetzt sagt, ich brauche aber ein Ziel dafür. Was für ein Ziel würdest du mir vorschlagen für diese 15-minütige Bewegung?
Für die 15 Minuten. Gut, ich würde mich ja, wenn du mein Kunde wärst, erstmal mit dir ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich würde dir ja erstmal mehrere Fragen stellen, um zu gucken, wie tickst du. Mhm. Weil jeder tickt anders, jeden kriegt man anders.
Mhm.
Und wenn du ein Ziel, Männer, ja, viele Männer brauchen Ziele, das stimmt. Es ist dann wirklich Frau und Mann wirklich unterschiedlich, wie man an diese Sachen herangeht. Ich glaube, ich würde, oft funktionieren ja dann auch diese Uhren oder Schrittzähler. Zum Beispiel.
Aber ist ja kein Ziel.
Genau.
Ja, aber du kannst ja die Ziele definieren.
Genau.
Über die Uhr. Und die erinnert dich ja dann auch.
Genau. Ah, kannst sagen, du kannst jetzt die Woche, stimmt, habe ich ganz vergessen zu sagen, ja.
Ja.
Ja, und darauf, ich müsste direkt nochmal darauf rumdenken, was für dich gut wäre.
Also es ging jetzt nicht nur rein um mich, sondern ich kenne halt viele Menschen, die sagen, okay, so ein Ziel wäre schon ganz cool. Und Ziel ist vielleicht auch das Stichwort. Ich glaube, wir sind doch langsam, was uns Zeit angeht, am Ziel, oder?
Ich fürchte fast, wir können eine Doppelfolge daraus machen.
Ja, ne?
Also wenn ihr noch Luft und Lust habt, dann...
Ja, gerne. Ja, okay. Dann haben wir jetzt das Ziel der Halbzeit erreicht.
Das Ziel der Halbzeit. Und alles Weitere gibt es dann in der nächsten Folge bei Kilohelden mit...
Surrenbauer und Tietje Mierendorf.
Und unserer charmanten Gästin Margit Janowski. Also, bis zur nächsten Woche.
Das war Kinohelden. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Mit Surrenbauer und Tietje Mierendorf.